Direkt aus Europa, Nummer 379, Seite B.
Deutschlandradio Kultur. Überall in Deutschland. Die Nachrichten.
Um 15 Uhr mit Christiane Giesen. Guten Tag. In ganz Deutschland verbreitet Regen bei 17 bis 24 Grad. Auch in der Nacht häufige Schauer. Abkühlung auf 14 bis 8 Grad. Zahlreiche deutsche Fluggesellschaften haben wegen des Wirbelsturms Irene Flüge in die USA gestrichen. Allein am Frankfurter Flughafen wurden heute 6 Flüge nach New York abgesagt. Morgen streichen Lufthansa und Air Berlin sämtliche Flüge nach New York. An der Ostküste der USA haben 10 Bundesstaaten wegen Irene vorsorglich den Notstand ausgerufen. Der Hurrikan hat einen Durchmesser von fast 1000 Kilometern. Am Morgen erreichte er das Festland. Ralf Siener.
Windgeschwindigkeiten von 150 Stundenkilometern wurden in der Nähe der Stadt Jacksonville gemessen. Auch durch North Carolinas Hafenstadt Wilmington peitschen Wind- und Regenböen. Viele Bewohner hatten gestern die Küstenregion verlassen. Insgesamt 2,3 Millionen Amerikaner sind von Evakuierungsmaßnahmen betroffen. Der Hurrikan, mittlerweile herabgestuft auf die Kategorie 1, zieht langsam nordwärts in die Richtung der Ballungszentren Washington, New York und Boston. 270.000 New Yorker werden evakuiert, der gesamte U-Bahn- und Busverkehr ab heute Mittag eingestellt. Über 2000 Flüge wurden an den Großflughäfen der Ostküste gestrichen. Die Eisenbahngesellschaft Amtrak hat einen Großteil ihrer Verbindungen eingestellt. Die US-Armee verlegte alle an der Ostküste stationierten Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe. Rund 65 Millionen Amerikaner leben in dem Korridor von Hurricane Irene. Vielen von ihnen drohen tagelange Stromausfälle und Schäden in Milliardenhöhe.
Die Deutschlandrundfahrt. Heute live von der Festung Königstein in der Sächsischen Schweiz. Mit Nana Brink und ihren Gästen.
Schönen Tag. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Die Festung Königstein ist ja eine beeindruckende Anlage. Man sieht sie schon von Weitem, wenn man von Dresden nach Pirna fährt, an der Elbe hoch oben, vorbei nach Bad Schandau, trutzig über der Elbe, dicke Mauerringe, eine erstaunlich große Anlage. Wir stehen ja hier auf dem zentralen Platz, umringt vom Kommandantenhaus, Magazin, Stadtkammern und Schatzkammern. Und neben mir steht Dr. Angelika Taube, sozusagen die amtierende Festungskommandantin. Kann ich das so sagen?
Ja, wenn man das scherzhaft verstehen will, ja, natürlich. Ansonsten bin ich die Geschäftsführerin der Festung Königstein GmbH. Also wir sind eine gemeinnützige GmbH.
Klingt nicht ganz so romantisch. Bleiben wir bei der Festungskommandantin. Kennen Sie denn jeden Winkel hier auf dieser riesigen Festung?
Naja, so ziemlich jeden. Aber ich muss sagen, selbst nach 20 Jahren oder noch mehr Jahren lernt man immer wieder noch Neues kennen. Also bei Bauarbeiten beispielsweise kann man immer noch wieder Winkel entdecken und manchmal Hohlräume entdecken oder dergleichen, die man eben noch nicht kannte. Es gibt immer noch Überraschungen.
Ja. Wer kann das sagen nach 20 Jahren in seinem Job? Ich habe mich ein bisschen über den Namen gewundert, Königstein, weil die Festung ist ja eigentlich gegründet worden zu einer Zeit, als es keine sächsischen Könige gab, sondern Kurfürsten. Ja. Woher rührt der Name?
Ja, das ist eine interessante Frage. Und zwar gab es ja vor der Festung eine Burg auf dem Königstein. Und zwar war das eine böhmische Königsburg, denn die sächsische Schweiz und auch Pirna waren ja im Mittelalter böhmisch. Und so gab es hier also eine Burg und die gehörte dem böhmischen König. Und die erste urkundliche Erwähnung, die erste namentliche Erwähnung des Königsteins datiert ja aus dem Jahr 1241. Und da war Wenzel der erste König von Böhmen. Und auf ihn geht die Bezeichnung Königstein zurück, denn die Urkunde wurde unterschrieben mit den Worten Datu in lapide reges, also gegeben auf dem Stein des Königs. Lapis Reges war also der Stein des Königs und daraus wurde dann der Name Königstein.
Die militärische Bedeutung, über die ist ja auch immer viel gesprochen worden. Sie ist nie eingenommen. Insofern kann man ja sagen, hat sie militärisch eigentlich gar keine Bedeutung gehabt. Das stimmt nicht. Aber vielleicht deshalb war sie so bedeutend.
Genau, so war es. Also die Festung Königstein ist im Laufe der Zeit immer wieder modernisiert worden, militärisch modernisiert worden, immer wieder ausgebaut worden. Man hat die Baulichkeiten immer wieder dem modernen Stand oder dem aktuellen Stand der Militärtechnik angepasst. So wie sich die Angriffswaffen weiterentwickelt haben, so wurden auch die Bauten weiterentwickelt und modernisiert. Und so stehen beispielsweise bis heute, beispielsweise heute einige Kasernen nicht mehr, die es im 18. und im frühen 19. Jahrhundert gegeben hat. Die wurden im späten 19. Jahrhundert abgerissen, weil dann Batteriestellungen errichtet wurden zur Rundumverteidigung der Festung. Und das ist eigentlich das Interessante an unserer Festung, dass man die Festungsbaukunst über 400 Jahre hinweg verfolgen kann, also die Entwicklung verfolgen kann. Und so haben wir also heute noch sehr schöne Renaissance-Bauten, beispielsweise die alte Kaserne hier aus dem Jahre 1589. Wir haben den schönen Barockbau, das Brunnenhaus, aber auch die Friedrichsburg. Und wir haben aber auch unterirdische Baulichkeiten aus dem späten 19. Jahrhundert und eben diese Batteriewelle.
Aber es war ja nicht nur Festung, sondern auch Gefängnis, nicht?
Ja, also da die Festung eben, wie Sie schon sagten, immer für uneinnehmbar gehalten wurde, war man auch der Meinung, wenn man sie nicht erobern kann, dann kommt auch niemand hier heraus. Und deshalb hat man die Festung auch als Staatsgefängnis genutzt. Also politische Gefangene insbesondere hat man hier untergebracht und so diente sie eben auch als Gefängnis und war die Bastille Sachsens.
Kann man so sagen. Die heutige Nutzung?
Ja, heute ist die Festung Königstein natürlich ein Ausflugsziel, das übrigens schon seit 1955, damals wurde die Festung Königstein Museum und das ist sie eben auch heute noch, aber nicht nur Museum, heute ist die Festung viel mehr. Wir haben ja auch Veranstaltungen hier oben, wir veranstalten in der Garnisonskirche jeden zweiten Sonntag Konzerte, wir haben manchmal auch große Konzerte hier oben, wir haben den Weihnachtsmarkt und andere zahlreiche Veranstaltungen.
Und Sie haben ja auch jemanden mitgebracht, nicht? Den wollen wir jetzt ein bisschen aus dem Hintergrund hervorholen.
Man kann ja hier oben jede Menge erleben, ne? Nicht nur so beim eigenen Rundgang. Wir machen mit unseren Gästen, so sie das mögen, alle möglichen Führungen. Man kann unterirdisch sich einiges ansehen. Man kann mit Laternen versehen bei Nacht über die Führung wandern. Das ist auch eine ganz wunderbare Sache. Und seit 2 Monaten haben wir eine herrliche Führung. Bei der gibt es auch was zu trinken aus dem Weinkeller. Im Proviantmagazin stand ja im 18. Jahrhundert dieses riesige Weinfass, das leider im 19. Jahrhundert abgebrochen werden musste. Aber seit 2 Monaten etwa haben wir dort drin wieder neues Fass. Bei der Gelegenheit wird etwas zu diesem Gebäude erzählt, etwas zu dem Fass, etwas zum Weinanbau in Sachsen.
Hans-Hubert Albert. Gehört das auch zum Programm, dass man Leute auch in historischen Kostümen, er hat ja eine sehr fantasievolle Uniform an, mit hierher bringt?
Ja, wir wollen natürlich unsere Besucher in die Vergangenheit entführen.
Viele Maler haben dieses Tal natürlich auch entdeckt, die Gegend. Überhaupt auch der Name Sächsische Schweiz kommt auch von Malern, nämlich unter anderem dem bekannten Maler Adrian Zink. Weshalb man auch auf den Spuren dieser Maler wandern kann. Gerd Enklick steht jetzt neben mir, passionierter Kunstkenner und Wanderer. Es gibt einen 112 Kilometer langen Malerweg hier. Den sind Sie bestimmt schon komplett abgegangen.
Die entsprechenden Ziele, die der Wanderweg vorsieht, die habe ich schon kennengelernt. Aber also, die Route bin ich so nicht abgelaufen.
Aber die Idee ist wirklich, dass man auf den Spuren dieser Maler wandert.
Natürlich. Also man kann die ganze Runde ablaufen, die 112 Kilometer, in 8 Etappen. Das geht also in Pirna-Liebetal los und endet dann in Pirna. Macht auf der anderen Elbseite die ganzen Stationen, die also auch den historischen Malerweg schon darstellen, quert dann Schmilgau die Elbe und auf dieser Elbseite geht es dann bis Pirna zurück. 8 Etappen, das kann also eine ganz tolle Erlebniswanderung sein. Man kann das Gepäck dann transportieren lassen von Übernachtungsmöglichkeit zu Übernachtungsmöglichkeit. Man kann also die ganze Natur und die Landschaft und die Gegebenheiten des Hoch und Runter und die Sehenswürdigkeiten in sich dort genussvoll reinziehen.
Das sollen wir jetzt vielleicht mal machen, wenn auch nur in ein paar Minuten. Jeder hat ja bestimmt das Bild vor Augen, was man auch mit der Sächsischen Schweiz verbindet, von Caspar David Friedrich, der Wanderer. Der Wanderer in dem grünen Anzug, er steht sozusagen auf einem dieser bekannten Felsen und hinter ihm ist der Dunst und er blickt in die Landschaft. Es gibt einen eigenen Caspar-David-Friedrich-Weg, den Sie sozusagen initiiert haben?
Das stimmt, also das ist ein Sonderfall. Innerhalb des großen Wanderweges, des Malerweges, wie er jetzt heißt, haben wir innen drin an der Peripherie den Caspar-David-Friedrich-Rundweg in Krippen, der sich also speziell mit Friedrich Gottlob Keller auseinandersetzt. Das ist also auch in der Historie geschuldet. 1813 war Dresden Kriegsgebiet. Caspar David Friedrich ist aus Dresden geflohen nach Krippen. Dort hat er also politisches Asyl gefunden, bei einem bekannten Freund dort Unterkunft gefunden und hat sich dort so circa 3 Monate aufgehalten.
Hat er auch gemalt?
Gemalt hat er nicht, aber er hat in der Natur fotografisch genau gezeichnet. Er hat also dann noch ein Skizzenbuch hinterlassen, sodass also alle seine landschaftlichen Eindrücke mit einer unwahrscheinlichen Präzision dort festgehalten worden sind. Und dann in seinem Atelier in Dresden hat er dann diese gezeichneten Motive verwendet und in bestimmten Darstellungen.
Man kann das also auch nachvollziehen, wenn man diesen Weg geht. Also man kann sehen, was er damals gesehen hat und dann versucht hat, in seine Bilder also, umzusetzen.
Das ist möglich. Ne? Es ist schwer, mitunter Zeichnungen zu identifizieren, weil sich in der Richtung auch die Vegetation verändert hat. Die Felsen sind zwar geblieben. Und beim Einrichten dieses Caspar-David-Friedrich-Rundweges ist es gelungen, noch einige Darstellungen dort genau zu Orten zu lokalisieren. Und wir haben das dann auch so gemacht. Das war also eine ganz tolle Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Bad Schandau und mit der Nationalparkverwaltung, sodass also dort mal die Stationen gezielt angegangen werden und beschrieben werden, wo der Caspar David Friedrich gezeichnet hat. Also man kann das einen Wiedererkennungswert dort haben. Hier sind also verschiedene Motive mit eingearbeitet. Zum Beispiel hier der Vordergrund, der ist also bei Schönau zu finden an der Kaiserkrone. Dieser Felsen ist bei Raden der Ganzfelsen. Hier könnte man den Zirkelstein bei Schönau wieder zuordnen und hier den Rosenberg.
Also eine das Kombination. Das kann man alles entdecken, wenn man auf diesem Weg geht.
Er hat ja nicht naturgetreu gezeigt.
Herr Engling, herzlichen Dank. Jeder kennt das Bild. Wir werden uns das sagen. Vielen Dank. Man findet es auch im Internet. Ein Teilstück des berühmten Malerweges. Er ist nicht ganz so lang.
Und als Briefmarke.
Und als Briefmarke. Das muss ich natürlich auch noch sagen. Darf ich nicht vergessen. Wir haben ja gerade über den Malerweg gesprochen und wenn man den geht, kann man wirklich erleben, wie überwältigend die Natur hier in der Sächsischen Schweiz ist. Und damit das so bleibt, gibt es auch den Nationalpark Sächsische Schweiz, einer von 14 Nationalparken in Deutschland, 1990 gegründet, auf einer Fläche von über 93 Quadratkilometern. Er setzt sich ja im benachbarten Tschechien im Nationalpark Böhmische Schweiz fort. Ein großes Gebiet also. Und neben mir steht jetzt Dr. Dietrich Butter, Leiter des Nationalparks, der Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz. Wie würden Sie denn Ihren Park beschreiben?
Ein fantastisches Gebiet. Zuerst mal eine Felslandschaft, aber auch ein sehr vielfältiger Wald mit einer reichen Tier- und Pflanzenwelt.
Ist ja wirklich ein großes Gebiet. Ganz grob zusammengefasst, die Idee Nationalpark, die Natur sich selbst überlassen, einen wilden Wald. Aber um die Natur sich selbst zu überlassen, müssen Sie doch noch ein bisschen eingreifen.
Ja, das ist tatsächlich so. Also zuerst einmal muss man sagen, der Nationalpark ist ja nur ein Viertel der Landschaft Sächsische Schweiz. Und zwar das Viertel hat man da 1990 unter den speziellen Schutz des Nationalparks gestellt, was von der Naturausstattung am vielfältigsten und reichsten ist. Trotzdem haben wir auch in diesem Viertel noch sehr viel Vegetationsgesellschaften, Wald, den man nicht als naturnahen Wald bezeichnen kann, sondern eigentlich als Kunstforsten, weil hier ja über 200 Jahre eine intensive Forstwirtschaft betrieben worden ist mit vielen Fichtenwäldern, die wir so in der Natur, auch in der flächenmäßigen Ausdehnung eigentlich gar nicht haben. Und insofern kann man nicht von jetzt auf gleich umschalten von Waldpflege und Waldbewirtschaftung zu Natur, Natur sein lassen, sondern das erfordert einen langen Zeitraum, dass wir Pflegemaßnahmen durchführen, den Wald renaturieren, damit wir ihn dann ganz allmählich und Schritt für Schritt der Natur überlassen können.
Wo macht man Pflegemaßnahmen? Wo ist es nötig?
Ja, also die Maßnahmen, die wir im Nationalpark durchführen, beziehen sich vor allen Dingen auf große Fichtenwaldkomplexe, wo wir Mischbaumarten, die dort hin und wieder da sind, wie die Buche oder die Eiche, herauspflegen, also Fichten entnehmen, damit der Wald laubbaumreicher wird. Und dann ist ein sehr großes Programm, was wir seit 20 Jahren durchführen, die Wiedereinbringung der hier ursprünglich reichhaltig vorhandenen Weißtanne, die aber mittlerweile in Sachsen vom Aussterben bedroht ist und auf der roten Liste steht.
Was heißt eigentlich, weil wir davon gesprochen haben, wilder Wald, die Idee des Naturparks, was ist denn eine, ja sag ich mal, natürliche Flora und Fauna, gerade hier?
Also die natürliche Flora und Fauna ist vielfältig, wie ich es eingangs schon sagte. Zur natürlichen Waldgesellschaft gehören beispielsweise auch die Alters- und Zerfallsphasen, die wir ja in der Forstwirtschaft, auch in der multifunktionalen Forstwirtschaft, so nicht kennen und die wiederum Grundlage ist für eine reiche Pflanzen- und Tierwelt, die sich gerade im reifen Wald oder auch im zerfallenen Wald, wenn sich dann wieder neue Waldgenerationen bilden, ansiedeln. Das sind Besonderheiten, die man nur im Nationalpark großflächig erleben kann und sonst in unserer Kulturlandschaft so nicht.
Ich könnte mir vorstellen, dass sozusagen das Verhältnis zum Tourismus, der ja auch seit 200 Jahren hier in der Sächsischen Schweiz eine große Rolle spielt, ja, wie soll ich sagen, salopp, etwas gespannt ist?
Ja, ich weiß nicht, ob gespannt, aber auf jeden Fall ist es richtig, dass wir der Nationalpark sind in Deutschland, der die höchste Besucherdichte hat und auch die höchste Erschließungsdichte mit Wanderwegen übrigens. Wir haben im Nationalpark etwa 400 Kilometer markierte Wanderwege. Das gibt es in der Intensität in anderen Nationalparken zumindest in Deutschland nicht. Und wir tragen hier der Tatsache Rechnung, wie Sie schon sagten, dass das ein altes Urlauber- und Ausflugsgebiet ist, nicht nur der Dresdner und Pirnaer, sondern auch von weiter her haben wir übrigens zunehmende Besucher- und Gästezahlen. Und es ist Kernaufgabe der Nationalparkverwaltung, im Nationalpark den Tourismus, das nur Naturerlebnis und auch die Möglichkeit der Naturerfahrung zu gewährleisten und Umweltbildungsprogramme durchzuführen, also für den Menschen und nicht Natur gegen den Menschen.
Herzlichen Dank, Dr. Dietrich Butter, Leiter der Nationalparkverwaltung hier in der Sächsischen Schweiz. Danke.
Im Laufe des 19. Jahrhunderts hat sich ganz viel schnell entwickelt. Nicht nur die Eisenbahn, die gebaut wurde, auch natürlich die Geschütze wurden größer und dementsprechend musste hier alles ein bisschen umgebaut werden, damit überhaupt noch die Soldaten hier geschützt sind. Und dann war es so, um 1900, nachdem wir zum Sperrfort wurden des Deutschen Reiches, war es dann so, dass um 1900 rum, dass wieder ein weiterer Schritt gemacht wurde in der Artillerie und so waren unsere Gebäude dann nicht mehr sicher, obwohl frisch umgebaut und so, naja, haben wir langsam aber sicher unsere Stellung als Festung eingebüßt.
Und am nächsten Samstag berichtet die Deutschlandrundfahrt über Künstler im brandenburgischen Oderbruch. Im Namen des Teams sagt jetzt Tschüss hier von der Festung Königstein im Namen des Teams Nana Brink. Schön, dass Sie bei uns waren.
Die Nachrichten.
Um 16 Uhr mit Christiane Giesen. Guten Tag.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Blauer Himmel über dem Ruhrgebiet. Am Mikrofon ist Julius Stucke. Der Himmel über dem Ruhrgebiet muss wieder blau werden. Diese Forderung stammt aus dem Munde Willy Brandts, April 1961 bei einer Wahlkampfveranstaltung in Bonn. Es war nicht nur eine ökologische Forderung, es war auch eine soziale, denn Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre litten viele Menschen, besonders die Arbeiter, gesundheitlich an all dem, was Hochöfen, Kraftwerke und Kokereien so Giftiges in die Luft bliesen. Was hat in Nordrhein-Westfalen stattgefunden, was wandelt sich bis heute noch und was können andere Länder und Regionen vielleicht daraus lernen? Tim Hannes Schaun ist diesen Fragen nachgegangen.
Also seit ich hier das Ruhrgebiet kenne, ist das in ständiger Verwandlung.
Der Himmel ist ja sehr, sehr blau geworden.
Oh ja, die Emscher, das war ja eine Kloake, ne? Also ein Abwasserfluss und die wird ja renaturiert. Das ist sehr schön. Die wurde ja zum Teil unter der Erde geführt, nicht? Und die darf auch wieder ans Licht. Das geht aufwärts.
Das Wesentliche wird sein, ob es gelingt, hier einen vernünftigen Bildungsstandard zu erreichen. Das ist, glaube ich, die große Frage fürs Ruhrgebiet.
Kohle und Stahl. Lärm und Dreck, ehrliche Arbeit für gutes Geld, Datt und Woll, Glück auf. Diese Klischees sind eine grobe Vereinfachung. Angefangen, sagt Toni Pierenkemper, emeritierter Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, angefangen hat es typisch deutsch, im Kleinen und ländlich.
Das Ruhrgebiet, das gibt es ja eigentlich noch nicht sehr lange als eine in sich geschlossene Region. Wenn man in die Geschichte zurückgeht, dann muss man das sicherlich bis ins 17. Jahrhundert, mindestens bis ins 18. Jahrhundert tun. Und da war das Ruhrgebiet natürlich ein äußerst zerstückeltes Gebiet, wenn man das als geschlossene Region überhaupt ins Auge fassen will, denn das kann man ja eigentlich erst in der Rückschau.
Heute sind es 11 Städte.
Bochum, Bottrop, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Hagen, Hamm, Herne, Mülheim, Oberhausen.
4 Landkreise.
Recklinghausen, Unna, Wesel, der Ennepe-Ruhr-Kreis.
Zwischen 4 großen Flüssen.
Im Norden die Lippe, im Süden die Ruhr, die Emscher fließt einmal quer durch und verschwindet dann im Rhein, der im Westen liegt.
Dazwischen waren erst einmal Wälder und Wiesen.
Zu jener Zeit war das ein zerstückeltes Gebilde mit vielen Territorien, die auch sehr unterschiedlich ökonomisch strukturiert waren. Nicht? Die Städte durch Handel geprägt, auf dem Hellweg liegend zum Teil einer alten Handelsstraße mit Anbindung an den Rhein und zu den Niederlanden. Also Duisburg zum Beispiel war ein wichtiger Umschlagplatz für diese Art von Handel. Und auch dann schon im 18. Jahrhundert verstärkt Kohlenhandel.
Im Süden des Sektors wurden Steinkohlen, deren Verwendung schon den Römern bekannt war, oberirdisch in sogenannten Pingen oder Pütten abgeerntet. Tektonische Verwerfungen hatten sie an die Oberfläche geschoben, sodass die Menschen anfangs gar nicht groß nach ihnen graben mussten. Die Kohle hat sich ihnen aufgedrängt.
Und diese Kohlen wurden in die Niederlande vor allen Dingen verbracht, und zwar im Zusammenhang mit dem Salz.
Bodenschätze also brachten den Handel und somit die Region voran.
Ein weiterer Teil war natürlich das Textilgewerbe, das also überall in den ländlichen Räumen verbreitet war zu jener Zeit, also Leinen insbesondere, und im südlichen Teil des Gebietes auch Eisen. Ne? Und dann kam natürlich ein erster gewaltiger Strukturumbruch, und das war eben zum Ende des 18., zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als nun die Kohle ein gewaltiger Schatz wurde.
1850 gab es schon fast 300 Zechen. Überall gruben sich die Menschen immer tiefer in die Erde und holten das schwarze Gold heraus. Steinkohlen ersetzten Holzkohlen, die damals knapp und teuer waren. Die Eisenindustrie hatte immensen Kohlenhunger und lieferte zugleich Produkte für den Ausbau der Schachtanlagen. Die Pläne der ersten Dampfmaschinen gelangten durch Spionage aus England nach Deutschland. Dampfmaschinen hielten das Wasser aus den Gruben, die Eisenbahn verbrauchte viel Kohle und Stahl und half zugleich beim Transport der Rohstoffe. Doch nach den beiden Weltkriegen und der Kohlenkrise 1957 drehte sich das Förderrad langsamer. In Deutschland gab es zu viel Kohle und aus anderen Ländern drängte billigere auf den Markt. Innerhalb eines Jahrzehntes verloren weit über 300.000 Bergleute ihren Arbeitsplatz. Die Stahlindustrie hingegen war und ist international weitaus konkurrenzfähiger. Doch auch das hielt den Strukturwandel nicht auf. 1968 legte die Politik das Entwicklungsprogramm Ruhr auf, wollte vor allem die Bildungsmöglichkeiten breiter Bevölkerungsschichten erhöhen. Denn während früher eigentlich jeder halbwegs gesunde junge Mann davon ausgehen konnte, in Zeche oder Stahlwerk einen Job zu finden, mussten Arbeiter künftig besser qualifiziert sein. Oberhausen-Eisenheim. Hier steht die älteste Arbeitersiedlung des Ruhrgebiets, 1846 gegründet. Im Zuge des Strukturwandels wären die idyllischen roten Ziegelhäuschen in den 70ern beinahe abgerissen worden. Es gab Streit und die Politik merkte, der Strukturwandel kann nicht von oben herab betrieben werden, nicht bedingungslos über die Köpfe der Betroffenen hinweg. Einer der emsigsten Mitstreiter ist Roland Günther. Der Präsident des Deutschen Werkbundes wohnt in jener Siedlung in Oberhausen-Eisenheim. Als Landeskonservator hat er angefangen, beim Strukturwandel auf die Pausentaste zu drücken. Viele Industriebauten, Produktionsstätten und Wohnanlagen hat er mit gerettet. Er ist einer der Väter der Route der Industriekultur, die sich quer durch die Region schlängelt und gleichermaßen Identität bewahrt und durch Kulturstätten neu stiftet.
Das Ruhrgebiet wird ja nur deshalb so in den Fokus genommen, weil im Ruhrgebiet die Dinge alle viel schärfer sichtbar sind, weil sie a. mit größeren Quantitäten auftreten und dann auch mit größerer Deutlichkeit. Man kann jede Stadt nehmen. Es gibt keinen Ort, wo es keinen Strukturwandel gibt, nirgendwo. Das Ruhrgebiet ist ein Laboratorium, eine Werkstatt. Im Ruhrgebiet wird ausprobiert. Man muss das Ganze sehen. Da gibt es natürlich auch eine Menge Wirtschaft, die so ist, wie sie ist. Ich sag auch gar nichts dagegen. Ich sag nur was dagegen, wenn sie sich so aufspielt, als ob sie das Ruhrgebiet wäre.
Günther stört, dass der Strukturwandel stets als weg von Eisen und Stahl hin zu den Dienstleistungen beschrieben werde.
Diese Leute haben eher nicht begriffen, dass es schon vorher nicht nur Kohle, Stahl gab, sondern dass es Anlagenbau gab. Der Anlagenbau ist sozusagen das intelligente Zentrum moderner Industrieproduktion.
Den Wandel zu erneuerbaren Energien und nachhaltigen Produktionsprozessen möchte Günther viel stärker als Chance begriffen wissen. Eine Chance, die sich die Industrie nicht entgehen lassen könne.
Ich habe neulich mit einem Siemens-Menschen gesprochen, der sagt mir, die Großindustrie hier, die kapiert nicht, dass sich jetzt durch den Rückzug des Atoms im Grunde ein Erfindergeist und eine Arbeit im Kleinen entwickelt, die Deutschland an die Spitze der Welt bringt, weil das, was wir hier entwickeln, anwendbar ist in unglaublich vielen Ländern. Das hat eine wirklich große Zukunft.
Bei einer Podiumsdiskussion in der Essener Zeche Zollverein sprach auch NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft.
Ich habe in Mühlheim oben auf dem Berg gewohnt und konnte einen Teil des Ruhrgebiets sozusagen aus meinem Fenster beobachten mit der Dunstglocke drüber und mit der ganzen Luftverschmutzung, die wir damals hatten. Und diese Veränderungen sind phänomenal. Wir sind ein gutes Beispiel für Strukturwandel, aber auch für ein ökologischeres Handeln in der Region. Und das wollen wir auch weiter sein. Naja, den blauen Himmel haben wir schon. Wir sind jetzt beim Wasser sehr gut dabei. Und wir haben natürlich neue Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Und da ist das wichtigste Thema im Moment die Energiewende.
Der Historiker Franz Josef Brüggemeier saß gerade noch mit der Ministerpräsidentin auf dem Podium. Jetzt steht er in der sich rasch leerenden Veranstaltungshalle. In seiner Hand dampft eine Currywurst in der Pappschale.
Im Bergbau haben wir in den 50er Jahren fast 1 Million Leute gearbeitet. Wir werden nicht 1 Million Leute Windkrafträder aufstellen, das ist völlig unrealistisch. Also ein Teil ist ja schon abgewandert. Dortmund hat heute, nach allem, was ich weiß, 2/3 Dienstleistung. Also wie wir wissen, Dienstleistung ist zwischen schlecht bezahlt zu sehr gut bezahlt. Also diese Bandbreite wird überall sein und es wird mehr Arbeitsplätze geben. Aber die Interessanten erfordern eben eine gute Ausbildung. Und da muss die große Energie sozusagen der Zukunft reingesteckt werden.
Was können andere Regionen, andere Länder von diesem ständigen Strukturwandel des Ruhrgebietes, diesem riesigen Laboratorium, lernen? Sie können und müssen lernen, dass die Spätfolgen des ungeheuren Wachstums und Reichtums, den Kohle und Stahl in das Ruhrgebiet gebracht haben, jetzt mit ebenso großem finanziellen Aufwand beseitigt werden müssen. Die Emscher, einstige Kloake des Ruhrgebietes, wird mit Milliardenaufwand renaturiert. Uwe Schneidewind ist Präsident des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt, Energie. Es sieht sich, Zitat, besonders der anwendungsorientierten Nachhaltigkeitsforschung verpflichtet.
Ich glaube, das, was man jetzt aus dem Prozess des blauen Himmels über der Ruhr gelernt hat, wie wichtig eine sehr weitgehende und tragfähige Vision ist, die mitnimmt, die begeistert. Und das hat sich, wenn Sie sich den Emscher Umbau anschauen, dort ja wieder sehr schön niedergeschlagen, ne? Erstmal ist das nur der Abbau von Abwasserkanälen, aber durch diese Renaturierung der Emscher geht es darum, wieder Lebensqualität zu schaffen für die Menschen und eine ganz andere Identifikation zu erreichen. Und gerade der Emscher-Umbau, das ist etwas, aus dem man sehr viel lernen kann, weil es daher gelungen ist, über mehrere Jahrzehnte jetzt schon, seit über 20 Jahren, diesen sehr, sehr teuren Prozess auch, weit über 4 Milliarden Euro hinein, stabil zu organisieren. Und da können wir natürlich viel von lernen, wenn es jetzt darum geht, unsere Energieinfrastrukturen umzubauen, unsere Gebäudesubstanz neu aufzustellen. Das sind ja wieder solche Projekte, die laufen über 20, 30 Jahre.
Uwe Schneidewind sieht das Ruhrgebiet insgesamt auf einem guten Weg, eben auch durch den Modellcharakter.
Wenn wir uns anschauen, wo werden in Zukunft die meisten Menschen leben, dann sind das genau solche Formen der Ballungsgebiete, wie wir das Ruhrgebiet finden. Und das, was wir jetzt hier an Neugestaltung betreiben, das kann ein Rollenmodell werden, eben nicht nur europaweit, sondern gerade auch global. Und das ist die große Chance des Ruhrgebiets, das jetzt aktiv anzugehen. Ich sage immer, das Ruhrgebiet ist der wichtigste industrielle Komplex in dem wichtigsten globalen Industrieland, das jetzt den Umstieg auf eine völlig neue Energiepolitik macht.
Der Dialog aller Akteure, Wirtschaft, Politik, Bewohner, zeigt Früchte, weil sich das Denken verändert hat und weil die Beteiligten unter dem Druck stehen, den Strukturwandel voranzutreiben. Ein langer Weg mit ungeheuren Anstrengungen liegt hinter der Region und vor ihr. Gelernt haben sie alle. Sie mussten.
Tim Hannes Schauen über den ständigen Strukturwandel in Nordrhein-Westfalen.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 378. Wer einen Missstand entdeckt, möchte oft am liebsten wegsehen, denn wer Schlimmes aufdeckt, muss oft dafür büßen. Von Missständen möchte man nichts wissen. Aber wer warnen müsste und das nicht tut, handelt verantwortungslos. Als Beamter arbeitet man nicht für seinen Chef, sondern für den Staat, also für die Bürger. Deshalb ist man nach dem Beamtenrecht dazu verpflichtet, Einwände zu machen, wenn man sieht, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und es gibt auch so etwas wie ein Berufsethos. Für jeden, der einen Beruf erlernt hat, bedeutet das, dass er alles nach den Regeln dieses Berufs so gut wie möglich machen muss. In Berlin hat eine Frau, die ihre Berufsausbildung mit dem Examen als Altenpflegerin abgeschlossen hat, sich auf ihr Berufsethos berufen, als sie die Bedingungen, unter denen sie und viele andere in einem Pflegeheim arbeiten mussten, scharf kritisiert hat. Man kann aber auch sagen, dass jeder Arbeitnehmer dazu verpflichtet ist, den Arbeitgeber auf Missstände hinzuweisen, denn wenn diese Missstände schlimme Folgen haben, wird ein Arbeitnehmer, der den Arbeitgeber darüber nicht informiert hat, dafür verantwortlich gemacht. Der Arbeitnehmer ist also nicht nur dazu verpflichtet, sondern entlastet sich dadurch auch selber. Diese Berlinerin hat die Zustände in dem Pflegeheim, in dem sie gearbeitet hat, für die alten Leute dort als lebensbedrohlich empfunden. Die Arbeitsbelastung war so groß, dass noch nicht einmal die Grundversorgung der alten Leute gesichert war, dass sie also sauber waren und genug gegessen und getrunken haben. An diese Arbeitsbedingungen wollte sie sich nicht anpassen. Sie war bereit, sich einzuordnen, aber dem System da wollte sie sich nicht unterordnen. Sie meinte damit nicht leben zu können und hat 2003 der Heimleitung die Überlastung der Pflege angezeigt. Dass sie sich nicht so um die alten Leute kümmern konnte, wie sie das gerne getan hätte, musste sie hinnehmen. Sie konnte nicht die Strukturen für das ganze Pflegeheim verändern, wollte aber wenigstens erreichen, dass die Arbeitsbedingungen so geändert werden, dass die Grundversorgung der alten Leute gesichert ist. Statt bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen, hat die Heimleitung aber nur die Arbeit anders organisiert. Ihre Anzeige, mit der sie den Heimbetreiber auf die Missstände aufmerksam gemacht hat, hatten mit ihr zusammen 8 Kollegen unterschrieben, mit denen sie in dem Heim auf 2 Etagen für 45 Heimbewohner eingesetzt war. Nun wurde ihr Team vergrößert und sie mussten sich auf 3 Etagen um fast 70 alte Leute kümmern. Die Heimleitung hatte wohl gehofft, wenn das alte Team zerschlagen wird, könnte alles so weiterlaufen, aber auch die 9 Kollegen waren nicht bereit, diese Arbeitsbedingungen hinzunehmen. Da sich intern keine Verbesserungen erreichen ließen, gingen sie an die Öffentlichkeit und verfassten ein Flugblatt. Zu dem Solidaritätskreis gehörten auch Pflegebeschäftigte, die keine abgeschlossene Berufsausbildung als Altenpfleger hatten. Die Altenpflegerin, von der das alles ausgegangen war, bekam psychosomatische Beschwerden und Depressionen. Da es durch sie zu diesem Flugblatt gekommen war, wurde ihr gekündigt. Sie hätte den guten Ruf der Firma geschädigt, die das Heim betreibt, und das Vertrauen in die Pflege dort und anderswo erschüttert. Sie wurde arbeitslos. Um die Rücknahme ihrer Kündigung zu erreichen, ist sie mit ihrem Rechtsanwalt bis zum Europäischen Gerichtshof gegangen, und der hat am 21. Juli 2011 entschieden, dass ihr Arbeitgeber sie nicht wegen öffentlicher Kritik hätte entlassen dürfen. Ebenso schwer hat es ein Beamter gehabt, der amtliche Fälschungen von Statistiken nicht hinnehmen wollte. Bei den Arbeitsämtern hing die Zahl der dort Beschäftigten davon ab, wie viel Arbeitsvermittlungen gemeldet wurden. Daraufhin wurden einfach mehr Vermittlungen gemeldet, aber er wollte redlich arbeiten. Das haben ihm viele Kollegen nicht verziehen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 378. Danke.